محمد
يا مان
محمد محمد
يا
محمد
يا
محمد
يا
محمد
الحمد لله.
Ticken, was geht ab?
Bei mir geht nicht viel, Bruder. Was geht bei dir? Geht's dir gut?
Freut mich. Ja, mir geht's schon besser. Meine Tests sind mittlerweile negativ. Bin zwar noch in der Quarantäne, aber kann auch schon bald wieder raus. Von daher läuft.
Ticken, wie viele Tage hast du noch?
Das sind mittlerweile nur noch 2 Tage.
Stark, Bruder.
Genau, die Regeln ändern sich ja jedes Mal. Ist auch für mich etwas unübersichtlich. Gerade wenn man das Gesundheitsamt nicht jederzeit erreichen kann. Aber die Kommunikation mit dem Hausarzt klappt ja, das reicht.
Immerhin.
Genau. So, Tekin, viel gespielt wird aktuell nicht auf der Insel, aber wir sollten trotzdem einen Blick auf die Premier League werfen. Da treibt nämlich Omikron weiterhin sein Unwesen. Trotzdem gab es einige Top-Spiele. Lass uns doch direkt anfangen mit Man City gegen Chelsea. Da wurde nämlich scheinbar schon die Meisterschaft entschieden, oder wie siehst du das?
Ein kracher Spiel zum Wochenende. 1-0 für City gegen Chelsea. Chelsea für mich sehr enttäuschend und jetzt durch diese Niederlage 13 Punkte hinter City. Die Maschine ja komplett durch. Das ist jetzt das 8. Spiel in Serie. Und wenn einer es denen noch strittig machen kann, dann Liverpool.
Ja, da bist du auch sehr optimistisch. Also ich habe mir das Spiel auch angeschaut von City. Das sah schon überragend aus. Also es ist dieses Guardiola-Fußball, den man kennt, langweilig, ne? Man muss sagen, Chelsea wurde wirklich abgewürgt, hatten ja gar keinen Zug zum Spiel, kamen gar nicht dran. Wir hatten zuletzt das Spiel Arsenal gegen City und da hast du es ja auch gesehen. Also man kann City im Spiel gefährlich werden, Chelsea ist es nicht gelungen.
Aber Arsenal hat es ja im Gegensatz zu Chelsea gut gemacht. Wir haben ja eher Arsenal gelobt als City. Sie hatten ja City gut im Griff. Ja. Aber Chelsea, also ich fand das sehr, sehr enttäuschend. Ich weiß nicht, was du erwartet hast, aber klar, das war ein Auswärtsspiel, aber ich habe ein offensiveres und frecheres Chelsea erwartet. Das ja, war auch die, sozusagen, die, ja, das war auch die letzte Chance, um noch ranzurücken. Du musst auch alles geben. Und das war mir ein bisschen zu plump, zu schwach. Die haben ja nur noch auf Konter gesetzt und da ging echt nicht viel. City war überragend, sie haben komplett dominiert. Erste Halbzeit sehr, sehr viel Ballbesitz. Noch nicht so die Überchancen, aber hier und da hatten sie eine Chance, die hätte auch mal reingehen können.
Jack Grealish hatte eine sehr schöne Position.
Genau. Und Chelsea hatte, glaube ich, gar keinen Schuss. Nur auf Konter gelaut. Da gab es eine Situation von Lukaku, die hätte man ein bisschen besser rausspielen können.
Ey, Tekin, ich bitte dich. Ich hatte das Gefühl, Chelsea spielt zu 10, weil Lukaku dem Gegner mehr Bälle zugespielt hat als den eigenen Mitspielern. Das war schon sehr enttäuschend, was er da wieder abgeliefert hat.
Ja, aber du musst auch gucken, wenn du halt auf Konter spielst und der Lukaku hat dann irgendwie gefühlt 2 Ballkontakte in 15 Minuten, dann bist du auch nicht komplett drin im Spiel. Klar erwartet man von so einem Top-Stürmer dann ein bisschen mehr, aber generell die komplette Leistung von der Mannschaft. Ja. Auch N'Golo Kanté im Mittelfeld, ey, der war überragend letzte Saison. Diese Saison komplett.
Ich fand den gar nicht so schlecht. Der hatte halt Pech, dass da die Unterstützung gefehlt hat. Es reicht nicht, wenn nur ein Spieler presst, das Vorchecking betreibt. Da muss halt auch ein Azpilicueta vorrücken, ein Kovacic, Ziyech. Ziyech war auch enttäuschend, also den würde ich gern kritisieren. Ja. Ich hätte lieber Spieler wie Werner oder Havertz gesehen gehabt am Wochenende. Aber gut, Tuchel muss es besser wissen.
Ja, Werner wurde ja eingewechselt, aber nochmal zu Kanté. Klar, der hatte schon hier und da seine Aktion im Mittelfeld, hat auch einige Bälle erobert, aber ey, so viele Fehlpässe und wirklich einfache Fehlpässe, wo ich sage, das darf einem Spieler bei Chelsea nicht passieren. Und da hast du Kanté letzte Saison, wo sie die Champions League geholt haben, da waren sie ganz anders drauf. Und da ging es ja auch gegen City und da waren sie fresh, ja, waren sie richtig gierig, sie haben übelst gepresst. Und jetzt bei dem Spiel, wo es halt um die Meisterschaft ging, so passiv zu sein und halt auch in der zweiten Halbzeit, das war schon sehr, sehr schwach. Wann ist das Tor nochmal gefallen? Ich suche gerade die Minute.
Ich kann es dir sofort sagen. Das war in der
das war ja
70. Minute. Schöner genau, Schuss.
De Bruyne. Ja, klasse Schuss. De Bruyne hat sich da gut durchgesetzt und klasse Abschluss. Und selbst danach, wo sie dann 1-0 in Führung gegangen sind, hatte Chelsea wirklich wenig Chancen, da irgendwie noch auf einen Ausgleich zu hoffen.
Genau. Also selbst in der Nachspielzeit, da musst du ja alles nach vorne werfen. Der Torwart hatte den Ball, Kepa, dann denkst du halt, okay, jetzt kommt der lange Hafer irgendwie in die Spitze, weit gefehlt. Also die Mitspieler haben die Schultern hängen lassen, Körpersprache war gar nicht vorhanden. Also der Glaube hat komplett gefehlt. Und ich befürchte, dass das bei Chelsea auch schwierig werden kann in Zukunft mit Tuchel. Der ist ja berüchtigt dafür, dass irgendwann in der zweiten, dritten Saison nicht mehr so toll läuft. Klar hat er die Champions League geholt mit Chelsea, aber ja, dieser Zauber scheint so
Nee.
langsam verflogen.
Ich glaub schon, dass er bleiben wird.
Klar, aber ich
Es ist
habe
halt.
jetzt weit in die Zukunft geblickt. Ich sage nur,
Ja.
dass diese Zusammenarbeit zwischen Tuchel und Chelsea vielleicht irgendwann nicht so schön zu Ende geht.
Okay. Ja, gut, das kann ich jetzt noch nicht so vorab sehen. Ja, auf jeden Fall gegen diese richtig gute City-Mannschaft, die aktuell auch noch sehr, sehr gut in Form ist. Und eigentlich auch ziemlich offensiv aufgestellt war, hatten sie halt wirklich gar keine Chance. Guck mal, wenn du dir das Mittelfeld anschaust, mit Silva und De Bruyne im Mittelfeld, vor der Abwehrkette war Rodri. Was ist das für ein Mittelfeld? Also, wenn du überlegst, das ist eigentlich ein sehr, sehr offensives Mittelfeld, aber sie haben halt trotzdem sehr wenig zugelassen. Rodri war auch sehr stark.
Du
Erinnert mich ein
kannst
bisschen
denen den
an,
Ball nicht abnehmen.
ja, der erinnert mich ein bisschen an Busquets zu seiner Prime damals bei
Genau,
Barcelona.
genau.
Und der ist halt sehr, sehr gut aktuell und lässt da hinten auch nichts anbrennen. Verteilt die Bälle sehr gut. Und ja,
Was ich auch
da
sehr
hat
spannend
Chelsea.
finde, Cancelo, der von der Außenverteidigerposition bei den eigenen Angriffen immer mit ins Mittelfeld drückt, unterstützt dann das Mittelfeld und spielt so irgendwo auch den Spielmacher aus der Position heraus, technisch sehr stark, spielt geile Schlüsselbälle, zieht vor bis ins offensive Mittelfeld. Finde ich sehr spannend. Als Konterpart zu zum Beispiel Trent Alexander-Arnold, der bei Liverpool ja die Linie außen immer bleibt. Und Cancelo im Gegenzug ist halt der, der ins Mittelfeld reingeht, ins Zentrum. Finde ich sehr spannend, wie Guardiola das mit Cancelo anstellt.
Krass, ey, darauf habe ich gar nicht geachtet. Muss ich mal ein bisschen, nächstes Mal ein bisschen genauer gucken.
Ja,
Werde
das
ich mal
wird dir
Auge
sofort
drauf haben.
auffallen, genau.
Ja, der Guardiola, der wird schon was dabei gedacht haben. Also, der ist auf jeden Fall Taktikfuchs
Ja.
und hat es super hingekriegt mit der Mannschaft. Einziger Spieler für mich, der jetzt nicht so gut war bei diesem dennoch hervorragenden Sieg, war Phil Foden. Ist ein bisschen untergegangen, hatte wenig Aktion. Aber der Typ ist ja auch noch ziemlich jung, der wird noch mal seine
Ja,
Leistung bringen.
den habe ich auch nur
Und
erkannt, weil er blonde Haare hatte. Das ist ja sehr auffällig bei
genau.
ihm. Aber sonst war er eher unauffällig. Du sagst es aber selbst, sehr junger Spieler wird sich sicher krass entwickeln. Für mich vielleicht aktuell mit das größte Talent im englischen Fußball. Spielt sehr krass, also technisch sehr versiert und
Safe.
ich glaube, der perfekte Spieler für Guardiolas Spielsystem. Wir werden noch viel Spaß an ihm haben.
Auf jeden Fall, also das soll jetzt auch keine Riesenkritik sein, nur bei dem
Ja,
Spiel ist es mir aufgefallen. Sonst
genau.
liefert er ja auch oft ab. Was halt sehr auffällig ist, dass halt Guardiola so spät immer auswechselt, ne? Das hast du ja auch schon mal angesprochen. Und
Genau.
bei dem Spiel war es auch so. Erst in der 85. Minute und hat letztendlich auch dann nur zwei Spieler eingewechselt. Einmal Gündogan und 3 Minuten später Gabriel Jesus. Also der weiß halt auch, wir haben das Spiel in der Hand und ist nicht so wie andere Trainer, so von wegen Zeit von der Uhr wegnehmen und so. Und der vertraut einfach auf die Fähigkeiten seiner Mannschaft und sieht es auch nicht für nötig, so von wegen Auswechslung und tralala.
Ja klar, aktuell mit der Corona-Situation sowieso schwierig. Und wenn das System läuft, wenn du die Ergebnisse einfährst, ich meine, es gibt ihm alles recht, ne? Er kann es sich erlauben.
Ja, safe, auf jeden Fall.
So, Tekin, ein Trainer, bei dem es jetzt aktuell nicht so toll gelaufen ist, ist Rafa Benitez. Der hat nämlich mit Everton bei Norwich City verloren und wurde jetzt seines Amtes entbunden. Ist nicht mehr Trainer, obwohl er erst ein halbes Jahr da gewesen ist. Wird er jetzt schon wieder seines Amtes entbunden? Finde ich persönlich schade, bin ein Fan von ihm gewesen. Klar, 2005 liegt etwas länger zurück, aber mit Liverpool hat er diese grandiosen Erfolge gefeiert. Auch bei Real gewesen. Großer Trainer, aber das Projekt Everton scheint wirklich zum Scheitern verurteilt zu sein.
Genau, wir haben auch ein Posting gemacht, beziehungsweise du hast ein Posting gemacht auf Instagram. Ich habe das ja ein bisschen kritisiert. Also du feierst ihn zwar, aber für mich ist er jetzt kein großer Trainer. Vor allem nicht in den letzten 10 Jahren, sage ich mal. Gut, mit Liverpool hat er die Schale geholt in der Champions League, aber sonst war da auch nicht viel drin. Real Madrid war er zwar Trainer, aber vielleicht maximal für ein halbes Jahr oder ein Jahr. Und generell in den letzten Jahren einige Stationen gehabt und aber nirgendwo wirklich überragend Erfolge gefeiert. Also, wenn nicht sogar eher immer gefeuert worden letztendlich. Und jetzt auch gegen Norwich City. Norwich City war ja letzter Platz, soweit ich weiß, vor dem
Schlusslicht,
Spiel.
genau.
Genau, Schlusslicht. Und ja, wenn du da halt auch noch verlierst und dann komplett ins Abstiegskampf runterrutschst, dann ist es ja die letzte Konsequenz.
Das war ja für die Liverpool-Fans irgendwo ein Skandal, dass der eigene geschätzte Trainer rübergeht zu den Stadtrivalen Everton. Umso glücklicher waren sie jetzt, dass sein Plan wohl geklappt habe. Er hat jetzt Everton wirklich zum Einstürzen gebracht.
Ach so, das war der Plan dahinter,
Also zumindest haben die Fans das gesungen. Die haben ihn gefeiert heute während des Spiels von Liverpool. In den Rängen gab
krass.
es Gesänge für ihn. Ja, die sind sichtlich erfreut über diese, ja, Aktion bei Everton. Liverpool marschiert weiter, hat heute 3-0 gegen Brentford gewonnen. Ungefährdeter Sieg, sehr souverän. Sind auf Tabellenplatz 2, aber haben halt auch 11 Punkte Rückstand, ne?
Ja, aber ein Spiel weniger. Also das heißt, das kann auf 8 Punkte runtergehen. Und ja, sie müssen halt darauf hoffen, dass City patzt. Ansonsten wird es halt schwierig. Also so wie ich das raushöre, traust du das ja Liverpool gar nicht mehr zu.
Nein, gar nicht. Das liegt jetzt weniger an Liverpool selbst. Klopp macht da natürlich eine super Arbeit. Aber Liverpool ist diese Saison eine menschliche Mannschaft. Damit meine ich, dass sie hinten auch mal ihre Fehler machen, nicht jedes Spiel souverän gewinnen. Und das macht halt City im Gegenzug viel zu gut. Und dann geht die Schere immer weiter auseinander. Also keine Kritik an Liverpool, auch keine Kritik an Chelsea. Sie sind ja auf Tabellenplatz 3. Und in jeder anderen Saison wären sie vielleicht auch Meisterschaftskandidat. Aber wenn du City hast, dann gibt es da keine Konkurrenz.
Ja, aber so, wenn du dir die geschossenen Tore und so die Tordifferenzen so ansiehst, sind sie eigentlich ziemlich nah an City dran. Das Einzige, was fehlt halt, sind halt die Punkte. 8 Punkte. Wir haben schon oft Meisterschaftsrennen gesehen, wo Leute, also wo Vereine von hinten nochmal aufgeholt haben. Und klar, es ist halt sehr, sehr schwierig. Für mich ist auch City klarer Favorit, was die Meisterschaft angeht. Aber ich finde, man sollte Liverpool nicht abschreiben. Ich meine, sie haben ja noch ein Spiel gegen City. Und ey, wie lange will diese Mannschaft von Guardiola diese übermenschliche Siegesserie noch aufrechterhalten? Vor allem in der Premier League halt, die spielen ja halt auch gegen starke Mannschaften. Das muss ja auch irgendwann ein Ende haben und da muss halt Liverpool drauf hoffen und weiter dranbleiben. Also
Da bist du sehr
so ein Fünkchen,
optimistisch.
ja, es ist sehr optimistisch, ich weiß es, aber so ein Fünkchen Hoffnung muss man irgendwie noch aufbewahren, damit es halt ein bisschen spannend bleibt, sag ich mal.
Dann sei es so. Tekin, wir hätten heute eigentlich über ein ganz anderes Spiel gesprochen. Arsenal gegen Tottenham, das Nord-London-Derby. Leider kam es jetzt nicht dazu, weil bei Arsenal viele Spieler fehlen. Natürlich einige aufgrund des Afrika-Cups, einige verletzt, angeschlagen oder gesperrt. Und dann hast du natürlich noch, wir wissen es, die Corona-Infektion bei Arsenal wieder in die Höhe geschossen. Und um ein Premier League-Spiel bestreiten zu können, brauchst du 14 Spieler im Kader. Arsenal hatte nur 11. Und dann weißt du, das macht keinen Sinn, nur mit Jugendspielern anzutreten. Wir hatten schon bei Leicester City 5 Spielausfälle deswegen. Und Tottenham hat sich zwar beschwert darüber, dass das Spiel abgesagt werden musste, aber es ist die einzig logische Schlussfolgerung.
Ja, es ist auch vor allem ein sehr wichtiges Spiel, jetzt abgesehen von dem Derby, auch wegen der Tabellensituation. Also da geht es ja um die europäischen Plätze. 2 Punkte Abstand zwischen den beiden Mannschaften. Tottenham hat 2 Spiele weniger. Deswegen, das wäre ein sehr, sehr wichtiges Spiel gewesen. Arsenal hätte entweder die Führung ausbauen können oder Tottenham hätte sie überholen können.
Genau.
Deswegen ist es halt die logische Konsequenz, dass so ein Spiel dann verschoben wird bei so vielen Ausfällen. Aber ich freue mich auf jeden Fall auf dieses Duell Arteta gegen Conte. Das wird ein richtig geiles Spiel.
Ja, ich bin auch ziemlich überzeugt von Artetas Plan aktuell. Es läuft in der Liga. Der Prozess, der läuft einfach. Und Arteta hat auch nach dem letzten Spiel gesagt, dass er sich auf das Derby eigentlich freut und keine Ausreden suchen will. Von wegen, wir haben so viele Ausfälle. Er hätte das Spiel eigentlich bestritten, aber gut, der Verein selbst war halt dagegen. Ist vielleicht auch intelligenter, wenn du letztlich diese Champions League Plätze erreichen willst. Genau. So viel zum Nord-London-Derby. Wird jetzt wahrscheinlich irgendwann in den nächsten Tagen erfolgen, wenn nicht sogar in den nächsten Wochen. Terminkalender sind überall voll. So, Tekin, dann lass uns doch gleich weitermachen bei Manchester United. Die haben nämlich gespielt bei, sag du's,
Aston Villa.
Aston Villa von Steven Gerrard trainiert. Kam nicht über ein 2-2 hinaus, obwohl es ja eigentlich schon ziemlich früh recht gut aussah. Bruno Fernandes mit einem schönen Tor in der 6. Minute hat dann die Führung sogar erhöhen können auf 2-0 in der 67. Aber so wie wir Man U kennen, reicht es natürlich nicht. Aston Villa ist nochmal zurückgekommen, nachdem wer eingewechselt wurde, Tekin.
Ja, Philippe Coutinho tritt
Genau,
zurück in
macht
der Premier
seine
League.
Vorlage und sein Tor. Hat mich persönlich sehr gefreut für ihn.
Ja, ich hoffe, der liefert da ab, dass sie den halt auch abkaufen von Barcelona, dann sind wir den dort los.
Ja,
Ist so
klar,
meine Hoffnung.
der verdient natürlich ein großes Stück Gehalt. Steven Gerrard hat ihn zurückgeholt an seine Seite. Waren ja schon bei Liverpool gemeinsam auf dem Spielfeld. Und jetzt
Genau.
trainiert der eine den anderen. Aston Villa, sehr geiles Projekt. Ich finde, haben auch sehr spannende Spieler. Buendia hätte ich auch persönlich gerne bei Arsenal gesehen. War immer wieder im Gespräch. Dann haben wir uns stattdessen doch für Ødegaard entschieden. Aber Aston Villa, geile Mannschaft. Sanson krass. Jacob Ramsey hat sehr stark gespielt. Hinten haben sie jetzt auch sich mit Lucadinho von Everton verstärken können. Tyrone Mings, hinten sehr solide Nationalspieler. Jesse Lingard, nee, Jesse Lingard ist ja bei ManU, habe ich mich versehen.
Der
Und
Torhüter
genau.
ist auch gut, argentinischer Nationaltorhüter, auch wenn er jetzt in dem Spiel gepatzt hat.
Emiliano
Martinez, auch
Martinez,
sehr
lange
gut.
auch bei Arsenal
Genau.
gewesen, aber der muss irgendwie jedes Mal gegen Arsenal sticheln, weil er da nie zum Zug kam. Keine Ahnung, wer ihn verarscht hat. Er muss es ja
Genau.
besser wissen.
Also da, den hatte ich jetzt auch noch nicht so sehr auf dem Schirm, aber Copa America hatte ich ihn verfolgt und jetzt auch die Saison bei der Premier League. Er ist auf jeden Fall ein sehr guter Keeper und wichtiger Rückhalt. Jetzt bei dem Spiel natürlich verkackt. Aber Aston Villa hat trotz des 2-0 Rückstands nach dem Doppelpack von Bruno Fernandes nicht aufgegeben, nochmal aufgeholt. Und bei Ralf Rangnick läuft es nicht so richtig also mit Manchester United. Das hatten wir auch schon ein paar Mal erwähnt, dass zwar ein bisschen die Ruhe eingekehrt ist und ein bisschen Stabilität, aber dass sie halt sehr, sehr oft einfach unentschieden spielen und einfach nicht die Spiele gewinnen. Jetzt in dem Spiel zwei Tore kassiert, davor deutlich weniger Tore kassiert, aber ja, die Siege fehlen halt oft unentschieden.
Ja,
Das
ich
reicht
blick
dann
da
halt nicht
nicht
für
ganz
ManU.
durch. Ich krieg da immer wieder Sachen mit im Internet. Also da gibt es anscheinend einen Maulwurf in der Mannschaft, der immer wieder sehr sensible Informationen nach außen dringen lässt. Da wird gesprochen von, ja, Ronaldo ist nicht zufrieden. Harry Maguire ist nicht zufrieden damit, dass Ronaldo sich zu sehr ins Mittelpunkt stellt. Und dann hast du Spieler wie Cavani, die immer wieder mit Barcelona im Gespräch waren, der jetzt aber auch 90 Minuten durchgespielt hat, finde. Er hat ein gutes Spiel gemacht, auch wenn er kein Tor erzielt hat. Sehr stark gewesen. Es kehrt einfach keine Ruhe ein bei Manchester United. Ich weiß auch nicht, ob
Ja.
und wann das dazu kommt. Es müssen halt einfach irgendwann die Ergebnisse kommen. Aber gut.
Ja, also das mit Ronaldo, also, sorry, erzähl erst mal, ich hab dich unterbrochen, sorry.
Nee, ich wollte jetzt nur noch aufs Mittelfeld eingehen, dass ich finde, dass McFred, also McTominay und Fred, einfach kein tolles Mittelfeld sind. Matic auch in die Jahre gekommen. Also diese defensive Mittelfeldkooperation, da muss ich was tun.
Ja, safe. Also Matic fand ich auch in seiner Prime nie überkrass. Also das habe ich nie verstanden, wie der bei ManU gelandet ist. Und nochmal auf Ronaldo zurückzukommen. Das war ja in der Presse, dass er von wegen ist unglücklich und bla bla bla. Das scheint auch wirklich so zu sein, aber eher so, was so die Ergebnisse angeht. Welcher Spieler ist dann glücklich damit, wenn ManU irgendwie auf den siebten Platz rumtummelt und halt keine Siege einfährt? Klar ist der Spieler dann unglücklich. Aber er hat ja auch ein Interview gegeben und dann halt auch Ralf Rangnick so ein bisschen den Rücken gestärkt, so von wegen, hat gesagt, er braucht Zeit, er muss den Spielern erstmal die Spielweise vermitteln, bla bla bla. Jetzt bei dem Spiel war er selber verletzt, konnte der Mannschaft nicht helfen, hat auf jeden Fall gefehlt. Und genau,
Bro, ich will nichts
vor
sagen,
einigen
aber
Tagen,
ja.
ja,
Ich wollte nur sagen,
also,
dass ganz kurz, dass Bruno
sorry, ja.
Fer ja, Bruno Fernandes ist ohne Ronaldo besser dran. Damit meine ich, ich habe letztens eine Statistik gesehen, dass immer wenn Ronaldo und Fernandes zum Beispiel gemeinsam auf dem Feld sind, dass der Bruno Fernandes keine Torbeteiligung hat. Und wenn Ronaldo fehlt, dann kann Fernandes viel mehr Verantwortung übernehmen, traut sich auch mehr, ist nicht mehr gezwungen, an Ronaldo zu denken, wie kann ich ihn füttern. Und vielleicht tut es der Mannschaft besser, dass Ronaldo nicht spielt. Ähnlich wie es ja bei Juventus war. Der hat ja irgendwann der Mannschaft anscheinend mehr geschadet, als er geholfen hat.
Okay. Ja, schwierig, ey. Bei Real war es ja auch so, nachdem Ronaldo gegangen ist, ist ja Benzema richtig aufgeblüht, hat deutlich mehr Tore gemacht als
Der
je
hat auch
zuvor, sag ich
vorhin
mal.
wieder
Also,
getroffen.
genau. Also Benzema überragend, seitdem Ronaldo da weg ist. Auch schon vorher fand ich ihn sehr, sehr stark, aber jetzt nochmal Weltklasse. Und ja, aber das musst du auch hinkriegen. Das sind beides Portugiesen, das musst du irgendwie hinkriegen als Trainer, dass beide dann Scorerpunkte erzielen und gute Leistungen bringen. Ich meine, in der Nationalmannschaft klappt es ja auch irgendwie. Und gegen die Türkei werden sie sicher beide auf dem Platz stehen und uns dann abschießen.
Sowieso.
Deswegen muss auch irgendwie bei ManU klappen. Und nochmal was krass zu Ronaldo. Ich habe gelesen, also er hat da vor ein paar Tagen auch nochmal ein Interview gegeben und hat gesagt, er fühlt sich noch richtig fit. Fühlt sich gerade so, als wäre er noch so
30.
30 Jahre alt
Ja.
und hat vor, bis 40, 41, 42 Jahre zu spielen. Junge, reicht doch ja. Digga, man kriegt selber schlechtes Gewissen, weißt du? Wir sind so Ende 20 und der Typ ist
Ja.
36 und redet davon, dass er noch 6 Jahre Profifußball spielen will. Der ist schon heftig, Alter. Der ist geisteskrank.
Natürlich, also sein Ehrgeiz, darüber kann man nicht streiten. Aber man hat
Ja.
schon bei Juventus gesehen, dass diese Spritzigkeit ihm abhanden gekommen ist. Gerade wenn du die Ballverluste bei Juventus nochmal betrachtest, da siehst du, es fehlt ihm mittlerweile an diesen schnellen Dribblings. Da kommt jeder x-beliebige Spieler schneller an die Bälle ran. Und da musst du halt gucken, wie kannst du dich neu definieren, neu erfinden. Messi hat es ja
Ja.
super gemacht, indem er ein paar Schritte zurück ins Mittelfeld gefallen ist, mehr den Spielmacher gegeben hat. Und Ronaldo müsste halt auch vielleicht mehr gucken, okay, wie kann ich vielleicht meine Mitspieler eher in Szene setzen, bevor ich hier weiterhin versuche, 20, 30 Tore pro Saison zu schießen. Also das fehlt ihm noch. Und ich glaube, wenn er wirklich bis 40, 42 spielen will, dann sicher nicht bei ManU, weil in der Premier League, gerade in seiner Position, da kommst du nicht weit.
Ja, ich glaube, das wird auch so kommen. Er wird keine 30, 40 Tore mehr pro Saison schießen. Die Torquote ist ja auch deutlich zurückgegangen, wie bei Messi auch. Dennoch sind sie halt noch sehr, sehr wichtige Spieler mit einem großen Impact auf ihre Mannschaften. Und das ist auf jeden Fall, wird das interessant, ey. Wenn er wirklich so durchzieht bis 40, 41 Jahre wie jetzt bei Zlatan Ibrahimovic, dann muss er sich auf jeden Fall neu definieren und irgendwie versuchen nochmal in die Mannschaft einzugliedern. Ob es dann bei ManU sein wird oder woanders, aber ich traue ihm das auf jeden Fall zu, dass er noch ziemlich hoch, also professionell in Europa spielen kann, ja.
Okay, krass. Also das sehen wir unterschiedlich. Ich glaube wirklich, dass in ein, zwei Jahren dann auch Schluss ist, einfach
Okay.
weil sein Körper nicht mehr mitmachen wird und es ihm halt nicht gelingt, sich neu zu erfinden. Er versucht weiterhin zu spielen, wie als wäre er 24, 25, aber kannst du halt nicht mehr machen. Tekin,
Ja.
lass uns Ronaldo abhaken. Lass uns doch gleich ManU und die Premier League abhaken. Wir haben nämlich noch ein Spiel vor der Brust, worüber wir reden wollen. Zum Beispiel in der Bundesliga das Spiel Dortmund gegen Freiburg. Freiburg tat sich auch schon in der Vergangenheit immer schwer gegen Dortmund. Und so ist es letztlich auch wieder gekommen. 5 zu 1. Zwei Doppelpacker. Leg los.
Ja, also BVB hat auf jeden Fall Freiburg abgeschossen. Freiburg chancenlos. Ein sehr, sehr überzeugender und starker Auftritt von BVB. Sie waren ja schon in der ersten Halbzeit 3-0 in Führung, hochverdient. Alles umgesetzt, was der Trainer wollte. Wenn nicht sogar das beste Spiel, seit Rose bei BVB übernommen hat. Sehr, sehr,
Krass.
sehr viele Chancen rausgespielt. Alle Spieler waren hochkonzentriert, direkt auf den Ball, super Pressing. Also Gegenpressing war sehr, sehr stark. Diese Saison ist es ja üblich, dass BVB im Spielaufbau einige Fehler macht und dann halt auch hinten die Dinger kassiert. So haben sie ja einige Spiele verloren. Es gab ein, zwei Ballverluste auch in diesem Spiel gegen Freiburg, aber die Leute waren halt sehr, sehr konzentriert und gingen direkt ins Gegenpressing und haben direkt den Ball wieder erobert, sodass halt Freiburg wenig Torchancen rausspielen konnte. Also sie standen eigentlich nur hinten drin. Trotz dieser Überlegenheit sind sie am Ende nur durch zwei Standardsituationen in Führung gegangen. Thomas Meunier, zwei Kopfballtore also nach der reingeschlagenen Ecke Kopfballtore. Genau, und das 3-0 kam dann von Haaland, Der hat ja seine Mini-Krise überstanden, zwei Spiele nicht getroffen.
Ja.
Die Leute sprechen ja direkt schon von der Mini-Krise. Der Typ ist noch so jung und dann halt, wenn er mal zwei Spiele nicht trifft, dass dann direkt sowas gesagt wird, ist halt auch lächerlich.
Ja, klar. Und dann macht er noch direkt einen Doppelpack, hat direkt die verlorenen Spiele wieder wettgemacht. Hast du das Interview von ihm nach dem Spiel gesehen auf Norwegisch?
Interview nicht, aber hast du seinen Jubel gesehen nach dem Tor?
Leider nein, nee, da habe ich immer abgeschaltet. Ich gucke mir nämlich immer nur Tore an, aber nie die Jubel.
Das musst du dir angucken. Da macht
Okay.
dieser Vierfach-Backenkuss mit Dahoud.
Nein, ja, freue ich mich. Die
Links,
verstehen
rechts,
sich, die
links, rechts.
beiden. Mehr.
Ja, die sind, glaube ich, richtig dicke Freunde.
Ja, Mann.
Ja, erzähl.
Genau, das Interview auf Norwegisch mit Jan-Arge Fjørtoft abgehalten, ging ziemlich lang, 5, 6 Minuten. Und da hat Haaland halt schon gesagt, dass aktuell er sich wenig auf Fußball konzentrieren kann, was er eigentlich wollen würde. Aber Dortmund würde ihn mittlerweile zu einer Entscheidung drängen. Das missfällt ihm auf jeden Fall. Da hat dann der Reporter gefragt, ja, wann wäre der perfekte Zeitpunkt für dich in einer perfekten Welt zu entscheiden, wohin du gehen willst oder ob du bleiben willst. Und Haaland hat halt gesagt, am liebsten nach der Saison. Aber so läuft der Fußball nicht. Natürlich muss auch Dortmund planen. Gucken, okay, wenn du uns verlässt, wen holen wir als Nachfolger? Und Haaland würde sich halt am liebsten auf Fußball konzentrieren. Fällt ihm nicht so leicht gerade. Deswegen denke ich, dass jetzt die Gespräche mit Raiola bald auch ein Ende finden und er verkünden wird, wohin er am Ende geht. Ich sag's dir ehrlich, es wird Spanien werden. Ich bin auch nicht ganz sicher, ob es wirklich Real Madrid wird, weil Real auf jeden Fall alles mobilisieren wird, um Mbappé zu holen. Ob dann noch genug Budget für Haaland frei ist, weiß ich nicht. Und wenn es nicht Real wird, kann ich dir garantieren, es wird Barcelona.
Okay, also Barcelona wäre brutal. Also ich würde mich mega freuen, ich bin ja Barca-Fan. Und so ein Stürmer braucht jede Mannschaft. Und wenn du da den aktuell heiß begehrtesten Spieler auf der Position holst, überragend. Aber mal gucken, also es ist ja noch nichts fest und auch noch nichts fix. Deswegen, wir warten einfach ab und gucken. Solange er abliefert, jetzt hat der einen Doppelpack erzielt. Solange er abliefert, ist alles gut. Wenn er halt nicht trifft, dann werden die kritischen Stimmen immer lauter. Ja, aber jetzt bei dem Spiel gab es keine Probleme. Genau, das fünfte Tor war ja dann noch von Daoud. Das kann man auch nochmal erwähnen. Der hat auch eine super Partie gemacht. Hat sich dann am Ende belohnt mit einem Tor. Und Nico Schulz wurde ja auch eingewechselt. Der hat die Vorlage gemacht. Der kam von der linken Seite. Und ein paar Zuschauer waren anscheinend zugelassen in dem Stadion. Und die haben direkt Nico Schulz ausgepfiffen. Und dann haben die gesehen, okay, der hat eine gute Flanke reingeschlagen, da hat das
Ja.
Tor gemacht, dann war wieder alles gut. Aber ich dachte mir so, okay, ey, ich feiere Schulz auch nicht. Also er hat wirklich bei BVB nichts verloren.
Ja.
Aber den direkt auszupfeifen und so fand ich auch ein bisschen schwach von den BVB-Fans. Also er hat ja wenigstens einen guten Laufweg gemacht, einen schönen Pass reingespielt. Also wenn er dann mal was Gutes macht, dann kann man ihn auch mal loben. Das fand ich halt nochmal ein
Absolut.
bisschen
Ja.
komisch.
Es gibt immer schwarze Schafe, auch unter den BVB-Fans. Klar hat Schulz nicht die beste Leistung, aber du pfeifst den eigenen Spieler nicht aus. Versuchst ihm irgendwo noch Selbstvertrauen zu schenken. Das kann ich auch nicht gutheißen, was da passiert ist. Tekin, Haaland schießt einen Doppelpack, ist der Hingucker schlechthin der Liga und trotzdem redet niemand über ihn, sondern über Robert Lewandowski. Was war da los? Bayern wieder mit einem 4-0 in Köln diesmal und Lewandowski mit einem Hattrick. Thomas Müller mit zwei Assists, auch Leroy Sané mit zwei Assists. Wahnsinn, was da gerade in München los ist, ne?
Ja, überragend. Also ein paar Corona-Erkrankte oder ein paar Verletzte sind zurückgekehrt. Schon ist die Mannschaft deutlich stärker als schon letzte Woche gegen Gladbach, wo sie verloren haben. Da war es ja eine zusammengewürfelte Mannschaft. Jetzt kamen ein paar Profis zurück und dann haben sie auch wieder direkt abgeliefert. Also Bayern überragend. 4-0 auswärts in Köln. Köln ist ja so die Überraschungsmannschaft der Saison. Ich habe gedacht, okay, gut, vielleicht kassieren die ein paar Tore, wird ein bisschen spannend, aber ging ja gar nichts. Lewandowski wieder Weltklasse, Hattrick erzielt. Und genau, ich wollte dann nochmal auf das Meisterschaftsrennen nochmal zurückkommen. Wie siehst du da jetzt die Chancen bei BVB nach dieser Klassenleistung und 6 Punkte hinter Bayern? Bist du da auch so wie bei City Liverpool, dass du sagst, nee, keine Chance, oder siehst du da noch ein paar Chancen für BVB?
Ich bin wie bei City. Ich sehe da keine Chance. Also klar hat Dortmund super vorgelegt, überzeugendes 5-1, sind bis auf 3 Punkte rangerückt, aber wenn die Bayern so antworten, trotz einer epidemischen Lage in der Mannschaft, du hast so viele Ausfälle, dann ist die Sache eigentlich klar. Also Nagelsmann, der findet auf alles eine Antwort. Selbst mit einem dezimierten Kader, da kannst du halt auch mal die Talente 16-, 17-Jährigen spielen lassen und trotzdem schaffen sie es, ein spannendes Spiel herzuzaubern. Deswegen denke ich, ist in der Bundesliga wie in der Premier League die Meisterschaft schon entschieden.
Ja, Mann. Okay, krass.
Machen wir uns nichts vor,
Ja,
Kicker.
stimmt schon. Also es ist genauso so wie bei City. Favorit ist auf jeden Fall Bayern und dann bei Premier League City vielleicht nochmal so 5%, so ein Fünkchen Hoffnung, dass BVB da noch was reißen kann. Aber wird sehr, sehr schwer.
Da fehlt einfach die Konstanz, gerade hinten beim BVB. Und das wird, glaube ich, auch der entscheidende Faktor sein für Haaland zu sagen, ich mache hier bei Dortmund nicht weiter, weil die Entwicklung ist einfach nicht zu sehen. Haaland ist größer als Dortmund und wenn du jedes Mal durch dumme Fehler irgendwo
Das.
dir die Meisterschaft kaputt machst, bringt es nichts.
Okay, Bruder, das würde ich jetzt nicht sagen. Haaland ist größer als Dortmund. Ist das nicht nochmal
Natürlich,
die Kirsche im Dorf?
guck doch mal Haaland als Stürmer an. Der ist
Oder?
ein Spieler von Weltklasse, der kann bei Real, Barca, Bayern überall spielen. Davon hast du bei Dortmund nicht viele Spieler. Also ein Schulz kann
Ja,
nicht überall spielen. Und wenn du Haaland bist und siehst, dass hinten in deiner Abwehr ein Schulz ist und jedes Mal so einen Bock schlägt oder was weiß ich, wer die Fehler macht, dann hast du auch keinen Bock mehr. Dann spielst du lieber bei Real Madrid, wenn du hinten David Alaba, Eder Militao hast, noch mit einem Benzema spielen kannst, mit einem Vinicius Junior, vielleicht sogar Mbappé, wenn er dahin wechselt. Oder eben bei Barcelona, wo du auch ein Projekt mit Xavi hast.
Ja, ich weiß schon, was du meinst. Mir ging es halt nur um die Aussage, so kein Spieler ist größer als ein Verein. Das meinte ich halt damit.
Nein,
Aber ich
Haaland ist größer als
verstehe, was du
Dortmund.
meinst. Ja, Brack, ja. Nur der
Ja,
BVB.
Tekin. Ach, ich bitte dich.
So richtig BVB-Ultra geworden hier.
Ja, Mann. Nee, ja, ich nicht. Ich sehe das noch nüchtern. Genau. So viel zur Bundesliga. Ich glaube, viel gibt es da nicht mehr zu sagen. Wir können noch mal nach Spanien schauen. Da ist ja aktuell der Supercup im Gange. Und wie wir sehen, lässt sich der ja, Verein Real Madrid das nicht nehmen. Modric mit einem Tor in der ersten Halbzeit und Benzema macht den Sack zu.
Okay, krass. Ja, das Ding ist ja auch schon durch. Ich sehe, noch 20 Minuten zu spielen. Da werden die nichts mehr anbrennen lassen. Und ja, Glückwunsch nochmal an die Spanier.
Hast du das
Supercup
Klassiko
gewonnen.
geschaut letztens?
Nee, nur die Highlights und ein paar Ausschnitte. Also ich war da unterwegs, hier und da mal angeschaltet, aber konnte da nicht so viel verfolgen. Ich war überrascht, dass Barca überhaupt mithalten konnte. Ich bin davon
Bro,
ausgegangen, dass sie gar keine Chance haben.
Barça war gut dabei. Also gerade offensiv, Ousmane
Okay.
Dembélé, die haben da gut gespielt. Hat mich auch sehr überrascht. Ich hätte da eher eine klare Sache für Real Madrid vermutet. Aber Barça kam wirklich offensiv zu Chancen. Das sah nach nach einer Mannschaft aus. Und leider am Ende ist dann doch die Luft raus gewesen. Real Madrid immer wieder mit gefährlichen Kontern hat sich das Ding geholt. Trotzdem Lob an Barcelona, die haben das gut gemacht. Und wenn wir schon mal
Ich
bei
glaube,
Barcelona
das.
sind, ja,
Ja, ich
sag du
glaube, das
erstmal.
Problem ist die Abwehr. Also wie du schon gesagt hast, offensiv hat bestimmt hier und da was geklappt. Ansu
Genau.
Fati hat getroffen, Dembélé gefährlich. Sogar Luke de Jong hat wieder getroffen, wo wir davon
Ja.
ausgegangen sind, dass der hat schon sein letztes Spiel bestritten, aber er spielt immer noch. Und der Trainer setzt auch auf ihn. Depay war ja auf der Bank,
Ja.
überraschenderweise. Und ja, das Problem ist halt hinten. Da ist es halt nicht sattelfest.
Ja, genau. Für mich wenig überraschend, dass Depay auf der Bank saß. Ich habe das ja schon einige Male gesagt, dass da anscheinend irgendwann auch der Transfer erfolgen könnte. Xavi scheint nicht so glücklich mit Depay zu sein. Und auch bei De Jong scheint er wohl seine Meinung geändert zu haben. De Jong hat jetzt dieses Jahr, glaube ich, in den letzten 3 Spielen 3 Treffer erzielt. Also der ist auf jeden Fall in Form und könnte vielleicht Xavi dazu bewegen, doch mit ihm zu planen. Luke De Jong ist auf jeden Fall interessiert zu bleiben. Wo es jetzt leider doch wieder nach einer Trennung aussieht, das ist Ousmane Dembélé. Da wird man sich einfach nicht einig. Der Berater scheißt jedes Mal rein und es sieht doch nach einem Transfer aus. Wohin, weiß ich nicht. Bayern hat jetzt auch mit Coman verlängert. Also die Option scheint jetzt auch weg zu sein. Aber Xavi hat gar keinen Bock mehr auf Ousmane Dembélé.
Ja, okay. Also für mich Luke de Jong, auch wenn er jetzt die letzten Male getroffen hat, hat nichts bei Barcelona verloren. Dembélé, also Barça will mit ihm verlängern, aber er muss halt auch entgegenkommen. Und wenn er das nicht macht, dann ganz ehrlich, dann soll er sich verpissen. Der hat so viel Einsatzzeiten und so viel Geduld bekommen bei Barcelona. Der sollte ein bisschen was zurückgeben. Genau. Mit Depay, dass es dann nach einer Trennung aussieht. Ja, es kann gut sein. Du hast es ja auf jeden Fall schon gut vorhergesagt. Ich muss sagen, generell, so bei was Transfers und so angeht, da liest du dich immer sehr gut rein. Du hast da immer den richtigen Riecher für. Von daher kann das auf jeden Fall stimmen. Und was jetzt auch noch im Raum steht, ist, dass angeblich Frankie de Jong wechseln soll. Der liefert jetzt auch nicht ab, so in den letzten Wochen und Monaten. Da steht jetzt auch ein Transfer im Raum.
Ja, da ist Xavi auf jeden Fall sehr ungeduldig mit De Jong. Hat schon nach dem ersten Spiel damals gesagt, dass er von ihm mehr erwartet, dass er jetzt endlich mal Verantwortung übernehmen soll, das Mittelfeld dirigieren soll. Also er erwartet von Frenkie De Jong den Spieler, den wir alle von De Jong erwartet haben, der aber zum Beispiel unter Ronald Koeman noch nicht gewesen ist. Und schafft er diese Entwicklung, noch diesen Schritt nach vorne? Ich wage es zu bezweifeln, aber ich denke jetzt auch nicht, dass Xavi wirklich so weit geht und Frenkie de Jong wegschickt. Dafür ist er einfach zu wichtig. Gerade wenn du im Mittelfeld noch Spieler wie Busquets hast, bei dem auch der Zahn der Zeit an ihm nagt. Und ich glaube, auch bei Busquets sollte es jetzt bald Richtung Rente gehen. Ja, also es muss sich noch viel tun. Wenn jetzt ein Busquets den Verein verlässt, Depay den Verein verlässt, Ousmane Dembélé, da muss Xavi schnellstens nach Lösungen suchen.
Dann hast du ja im Sommer wieder einen Umbruch und es kann ja nicht so weitergehen. Also wir haben jetzt einige gute Spieler schon abgegeben und teilweise halt gute Spieler als Name, aber bei Barcelona nicht erfolgreich, wie zum Beispiel Coutinho. Und wenn jetzt halt auch noch die nächsten gehen, Dembélé, De Jong, dann irgendwann wird die Qualität halt auch ziemlich mau. Und Frankie hoffe ich zwar, dass er bleibt, aber es sieht aktuell wirklich nach einem Transfer aus. Anscheinend ist da auch Chelsea interessiert. Ich würd ihn behalten, ich würde ihm nochmal die Zeit geben.
Ja.
Er spielt jetzt nicht grottenschlecht, aber er spielt gut, aber man erwartet halt viel mehr von ihm. Man will wahrscheinlich so den Iniesta aus ihm herauskitzeln. Ist halt nicht so einfach. Aber ich denke, er könnte das hinkriegen.
Ja, ich finde das sehr schade, was aus den Ajax-Talenten geworden ist. Wenn wir jetzt zum Beispiel auch bei Donny van de Beek schauen, der hat nämlich am Wochenende sein 50. Spiel absolviert für Man United, aber gezählt an den Minuten hat er im Endeffekt nur 20 Spiele gemacht, weil er letztlich immer nur in den letzten 5 Minuten, in den letzten 10 Minuten eingewechselt wird. Und was bringt dir das dann? Ich weiß nicht, hast du Donny van de Beek so oft auf dem Platz gesehen? 50 Mal bei Menu? Mir kommt so vor, als hätte er da nur eine Handvoll Spiele gemacht. Und jetzt auch bei Matthijs de Ligt, bei Juventus, nie richtig glücklich geworden. Würde ihm auch wünschen, dass er wechselt. Barcelona ist da sicher interessiert, ihn vielleicht mit Frenkie de Jong zusammenzubringen. Der liegt für mich auf jeden Fall ein großes Talent noch. Und der wird den Sprung zur Weltklasse schaffen, wenn er es noch nicht geschafft hat.
Ja, safe. Also Ajax macht es eigentlich sehr, sehr schlau. Die machen die Spieler groß, verkaufen sie in der Hochphase, so voll in der Prime,
Genau.
sahen die ganze Ablöse ab. Und wenn sie dann in den anderen Vereinen sind, dann können sie meistens nicht das auf den Platz bringen, weil es halt nochmal ein anderes Level ist, eine andere Liga ist, wenn du halt bei Barca spielst, bei Juve, bei Real Madrid, bei Chelsea oder sonst wo. Jetzt aktuell haben sie ja wieder, also Ajax Amsterdam hat ja wieder einige Talente rausgeholt. Von Leipzig haben sie den Brian Bobby wieder
Boah,
ausgeliehen.
Brian
Der
Robbie,
hat
bin
ja,
ich ein großer Fan von.
der hat auch Doppelpack getroffen jetzt am Wochenende.
Geil.
Also direkt eingeschlagen, vertritt aktuell Sebastian Haller, der im Afrika Cup tätig ist. Also Ajax macht das überragend, da können sich die Mannschaften auf jeden Fall was abschneiden. Ja, und
Ja.
wenn dann die jungen Talente zu diesen großen Mannschaften wechseln, dann hapert es dann oft.
Ein Talent, gut, wenn man mit 24 Jahren noch ein Talent ist, weiß ich nicht. Hat den Verein jetzt auch verlassen. David Neres ist gewechselt zu Schachtar Donetsk. Ist so der typische Brasilianer-Transfer von Schachtar. Ich finde es schade für Neres selbst, weil er halt technisch auch sehr versiert ist. Könnte überall in Europa spielen. Es gab ja immer wieder Interesse von Barca, die jetzt stattdessen Serginho Dest geholt hatten. Auch von Bayern gab es immer wieder Interesse. Jetzt kann sich Ajax diesen Transfer leisten, weil sie Antony hochgeholt haben, der ja auch überragend spielt bei Ajax.
Ja, der wird der nächste Transfer sein. Also, Antony, Der wird nicht mehr lange zu halten sein bei Barcelona, bei
Ja.
Barcelona sage ich schon, bei Ajax. Und ja, aber manche Transfers verstehe ich echt nicht. Also warum jetzt Neres zu Donetsk wechselt, hätte nicht sein müssen. Lieber in Europa, also in den europäischen Top-Ligen. Ja, manche Transfers muss man einfach nicht verstehen. Genauso wie Insigne jetzt nach Amerika wechselt mit 30 Jahren. Der hätte noch locker ein paar Jahre in Europa verbringen können. Aber die Leute riechen das Geld und dann sind sie direkt weg.
Das ist das Totschlagargument mit dem Geld. Da ist dann wenig los mit, ja, ich bleibe in Europa, ich habe eine Leidenschaft, in der Premier League zu spielen. Die Spieler lassen sich halt schnell vom Geld beeindrucken. Kann man ihnen nicht verübeln, so ist das Geschäft. Ja, wir haben einige Transfers noch vor uns sicher. Es gibt immer wieder Gerüchte, aber ja, wird es vielleicht noch einen Transfer hervorheben?
Boah, sonst habe ich nicht viel mitbekommen. In der Türkei gab es halt hier und da ein paar Transfers. Trabzon hat zwei, drei Spieler geholt, die haben zugeschlagen. Und überraschenderweise mit dem Innenverteidiger Edgar Jeh, der jetzt einen Kreuzbandriss erleidet hat, mit dem haben sie einen Vertrag aufgelöst. Sehr, sehr schade, aber sie mussten das machen, damit ein weiterer ausländischer Spieler transferiert werden kann. Da gibt es ja in der Türkei
Natürlich.
so eine Grenze. Ja, Edin Visca geholt, sie haben einen Linkverteidiger geholt, sie werden jetzt noch wahrscheinlich einen Innenverteidiger holen. Also die geben Vollgas, die wollen sich die Meisterschaft auf keinen Fall nehmen lassen. Und die anderen Istanbuler Mannschaften, die schweigen. In Europa, Yusuf Demir ist zurückgekehrt nach Österreich. Da war es ja so, dass wenn er jetzt noch ein Spiel bestritten hätte, das 10. Spiel, da wäre eine Kaufpflichtoption fällig gewesen in Höhe von 10 Millionen. Barca wollte das anscheinend nicht. Und ja, Yusuf Demir ist dann letztendlich zurück. Er hatte zwar noch andere Angebote, aber ich glaube, der wollte nochmal zurück in ein sicheres Umfeld in Österreich, wo er sich wohlfühlt und nochmal den ganzen Fußball nochmal richtig genießen, weil der hatte jetzt keine leichte Zeit gehabt bei Barcelona,
Ja.
konnte sich nicht durchsetzen. Und ja,
Vielleicht die
ansonsten, ich
beste
weiß nicht.
Entscheidung.
Ja,
Ein
denke ich auch,
Transfer würde
ansonsten.
ich noch hervorheben wollen, Tekin. Und zwar ist
Ja.
Christoph Piontek zur AC Florenz gewechselt für
Ja.
10 Millionen. Kam überraschend,
Nee.
aber
Piontek war doch per Laie, oder nicht?
oh, ja, genau, es ist eine Laie.
Der war
Ich habe mich
Laie.
da in
Ja,
der Zeile verlesen. Das ist sein Marktwert, genau.
ja.
Er ist ausgeliehen worden, jetzt als Übergangslösung, falls, und jetzt
Direkt
kommt's,
getroffen.
genau, hat sein Tor gemacht, falls Dusan Vlahovic zu Arsenal wechselt. Und aktuell stehen alle Zeichen auf Transfer. Vlahovic selbst scheint gar nicht mehr so abgeneigt zu sein von einem Transfer zu Arsenal. Sein Berater hatte eigentlich noch warten wollen, bis da die ganz großen Vereine anklopfen. Aber anscheinend ist jetzt doch kein großes Interesse da, vor allem von Barcelona. Und ja, Vlahovic muss sich jetzt mit Arsenal begnügen. Arteta hat auf jeden Fall großes Interesse, auch wenn er in den Pressekonferenzen jetzt nicht so laut über ihn reden will. Aber er könnte das fehlende Baustein bei Arsenal sein, um da wirklich in die Champions League wieder zurückzukommen.
Okay, krass, ey. Das wäre auf jeden Fall ein Königstransfer und für dich auch wahrscheinlich sehr, sehr nice. Das ist ja so dein Lieblingsspieler aus der Serie A. Und
Ja, was heißt
ja, Bombe.
Lieblingsspieler? Vom Spielertyp her feiere ich ihn eigentlich nicht so. Er ist jetzt nicht der technisch Beste, kein Dribbler, kein Trickser. Ist halt so der bullige Haaland. Ja, mit Haaland hat man ihn eigentlich ganz schön beschrieben. Und es ist halt die Position bei Arsenal, wo wir gerade jemanden brauchen. Du hast
Ja,
Aubameyang, der aktuell
wechseln
Probleme mit
wird.
dem, genau, der wechseln wird wahrscheinlich, hat jetzt aber auch Probleme mit dem Herzen nach seiner Corona-Infektion. Du hast Lacazette, der auch nicht mehr lange Vertrag hat. Und dann brauchst du halt einen neuen, frischen Stürmer. Gut, er ist nicht der technisch stärkste und ich bin ja eher so ein Fan von technisch versierten, dribbelstarken Stürmern. Aber Arsenal braucht ihn und dann stelle ich ihm da sicher keine Steine vor die Tür.
Ja, Mann. Also Piontek zu Florenz und Vlahovic zu Arsenal. Bei Piontek muss ich schon mal sagen, also für ihn habe ich mich auch sehr gefreut, weil ich feiere ihn als Stürmer. Ich finde, er hat auf jeden Fall auch mehr drauf. AC Milan hat den nicht umsonst damals für 35 Millionen geholt. Der hatte auch eine Saison gut abgeliefert bei den Mailändern. Jetzt Coppa Italia eingewechselt und auch direkt getroffen gegen Napoli. Ich
Was
habe
ein
das Spiel
Spiel, das
übrigens
war
gesehen. Das war
krank.
geisteskrank. Es hat richtig Spaß gemacht zu gucken.
Ja, Mann.
Und Florenz, super Leistung. Und wie gesagt, Piątek war sogar in der Wintertransferperiode, bevor er jetzt gewechselt ist, auch bei Gala im Gespräch. Zumindest stand es oft in den Medien. Hätte
Krass.
ich mir sehr gewünscht, aber ja, wahrscheinlich hatte er keinen Bock auf die Türkei und letztendlich bei Florenz gelandet. Florenz macht sich gut und wenn sie so weitermachen, jetzt noch mit diesen Transfers, sie haben ja noch andere Spieler geholt, kann was werden diese Saison.
Ja, wird spannend sein, sie zu beobachten. Tekin, beobachtest du vielleicht auch den Afrika Cup?
Ja, ein paar Highlights habe ich mir angeschaut, aber das kommt nicht so ins Rollen, ne? Dieses Turnier kommt nicht ins Rollen und auch Ägypten konnte bisher noch nicht überzeugen. Mohamed Salah hat jetzt wenigstens getroffen. Ja, eher so Eklat und Schiedsrichterfehlentscheidungen und weißt du,
Es
wie
ist
das ist.
anstrengend. Also ich habe mir in meiner Quarantäne einige Spiele angeschaut. Ich werde behindert, Tekin, wirklich. Es ist anstrengend, diesen Fußball zu verfolgen. Die Ergebnisse waren bisher wirklich sehr mager. Wir hatten viele 0 zu 0, 1 zu 0. Hier und da hatten wir mal mehrere Tore durch Aboubakar, aber heute sehe ich, gab es endlich mal einige Tore. Ich hoffe, das Turnier kommt noch ins Rollen. Die Gruppenphase war sehr anstrengend.
Ja, auch die Schiedsrichterleistung, ne? Also die waren ja teilweise richtig katastrophal.
Unterirdisch, wirklich gar nicht professionell. Schwierig,
Das
wie
kann man auch
gesagt.
nicht, kann man auch irgendwie nicht nachvollziehen, kann man nicht erklären. Also da fehlen einem einfach die Worte.
Ja, es ist unprofessionell. Ich hoffe, da werden sich die Verbände nochmal zusammensetzen, gucken, wie sie das bereinigen können. Aber wie du sagst, sowohl die Schiedsrichter als auch die Veranstaltung selbst hat auf jeden Fall noch Verbesserungsbedarf.
Ja, safe. Jetzt allein beim Spiel von Ägypten gegen Guinea Bissau. Ich hoffe, ich spreche es richtig aus. Da gab
Guinea-Bissau.
es ja so, genau, da gab es ja so einen langen Ball auf Mohamed Salah. Der sprintet frei aufs Tor zu und der gegnerische Spieler, der zieht ihm eindeutig so am oberen Körper und der fällt natürlich auf den Boden. Schiedsrichter hat es gesehen, auch gepfiffen. So, klar, Torschuss vereitelt. Glatt rot, keine Diskussion. Er gibt eiskalt gelbe Karte. Gibt es überhaupt VAR im Afrika Cup? Ich weiß gar nicht.
Doch, den gibt es sogar,
Ja,
aber der
also der
wird
hätte
nicht
da
so genutzt.
eingreifen müssen.
Nee, die haben da eine ganz eigene Philosophie für, wie die den verwenden. Ich habe es noch nicht
Also wie
ganz
in der
raus.
Türkei. In der Türkei
Ja,
wird ja auch
ja.
nicht mehr, falls du mitbekommen hast, die rufen ja gar nicht mehr. Also VAR wird so gut wie gar nicht mehr verwendet. Nur gegen Gala-Schiedsrichtersituation.
Bruder, ich glaube, in der Türkei
Spaß. Auch bei
spielen die,
Beşiktaş.
ja, bei Beşiktaş viele Positionen. Ich glaube, die spielen da in diesen Videoassistenzräumen, lieber online okay oder so, keine Ahnung, was da stattfindet.
Ja.
Die Spiele schauen die sich nicht an, nee.
Ich höre mir immer die Spielanalysen von Rıdvan Dilmen an nach den Spielen.
Hast du das
Und
Dokument gesehen, was er gezeigt hat?
ja, genau. Das war mir dann irgendwann zu anstrengend. Ich habe es dann weggeskippt. Aber was ich nochmal sagen wollte, der hat ja darauf hingewiesen, dass manche VAR-Schiedsrichter halt oft eingesetzt werden und manche halt gar nicht berücksichtigt. So, da war anscheinend wieder so ein VAR, der fragt so: Ja, wer war denn Schiri im VAR? Und der Moderator sagt so: Ja, der und der. Der so: Ah, der schon wieder. Der so: Ey, was zahlt denn der eigentlich an Miete, dass er halt immer in diesem Raum sitzen darf? Der zahlt doch sicher Miete. Der ist ja Tag und Nacht dort. Und der hat recht, Digga. Der hat auch mal, ja, das wird jetzt zu lang das Thema, aber das kann ich mal in der Türkei-Folge mal erwähnen. Da gab es eine interessante Beobachtung von ihm. Das muss ich euch mal auf jeden Fall mal erzählen.
Okay, wir sind gespannt. Ich hätte die Geschichte gern gehört, aber wir sparen die uns jetzt fürs nächste Mal auf. Tekin, ich bedanke mich. Wir hatten wieder eine geile Folge. Es tut sich einiges auf dem Transfermarkt. In den Top-Ligen ist wieder einiges los. Aber das war's erstmal für heute. Danke fürs Zuhören, Leute. Wir hoffen, ihr hattet wieder Spaß und wir freuen uns schon auf die nächste Folge, wo vielleicht Tekin dann seine Story auspacken wird. Ansonsten, falls ihr noch Fragen habt, schreibt uns jederzeit per Instagram. Da sind wir immer zu erreichen. Und ja, bis zum nächsten Mal.